Guten Morgen. Stürmische Zeiten, in denen wir diese Woche gelebt haben. Ich weiß nicht, was ihr so für Erfahrungen gemacht habt. Wir hatten auf einmal ein paar Bäume mehr im Garten, als wir vorher hatten. Dafür hatte unser Untergestellhaus mit unserem Brennholz ein neues Design bekommen, das mir nicht so gefallen hat, wie das, was mein Schwiegersohn mal erbaut hat. Na, und jetzt hat unser Nachbar wahrscheinlich ein kleines Problem, aber er ist ja hoffentlich gut versichert. So ist das im Leben. Und vielleicht haben andere auch so Erfahrungen gemacht in dieser Woche. Erfahrungen, das hat Klaus Löbner uns am Anfang schon gesagt, machten Menschen auch schon vor 2000 Jahren. Und zwar zum Beispiel in einer Stadt namens Philippi. Moment, habe ich das überhaupt angemacht? Ja, es ist eigentlich an. Aha, die sieht auch ein bisschen aus, als wäre Friederike über sie hergezogen, aber das ist ein Foto aus dem 20. oder 21. Jahrhundert. Früher sah die mal richtig schön aus. Im 16. Kapitel der Apostelgeschichte wird vom Beginn der christlichen Verkündigung in dem Kontinent Europa erzählt. Denn wir wissen, christlicher Glaube ist in Asien entstanden und nach Europa musste er erstmal gebracht werden durch Missionare wie den Apostel Paulus und seinen Mitarbeiter Silas. Erstmals hatte solch ein christliches Team den Kontinent Asien verlassen. Der erste Ort, an dem sie wirkten, war diese damalige Großstadt Philippi, heute ein UNESCO-Weltkulturerbe, wie der Mittelrhein. Da haben wir eine Verwandtschaft zueinander. Zuerst gingen sie in die am Fluss erbaute jüdische Gebetsstätte. Einige der dort versammelten Frauen, namentlich eine auch aus Kleinasien stammende Frau namens Lydia, wurden Christinnen. Zu diesem Ort gingen sie häufig. Lukas berichtet, dass eine Sklavin, die von ihren Besitzern als Wahrsagerin eingesetzt wurde, dabei hinter ihnen herlief und schrie: "Diese Leute sind Diener des höchsten Gottes, sie sagen euch, wie ihr gerettet werden könnt." Nachdem sie das einige Tage gemacht hatte, so erzählt Lukas, befahl Paulus, so schreibt er, dem Wahrsagegeist die Frau zu verlassen. Schlecht fürs Geschäft. Zumindest fürs Geschäft der Besitzer. Da ging scheinbar dann mit dem Wahrsagen nichts mehr. Aber wie das heute auch oft so ist, das, was sie da wirklich geärgert hatte, das fehlende Einkommen, das wurde gar nicht erwähnt. Lukas erzählt, dass sie Folgendes sagten: "Unsere ganze Stadt ist in Aufruhr wegen dieser Leute hier. Juden sind sie. Und sie propagieren Sitten, die wir als römische Bürger nicht gutheißen können und die wir auf keinen Fall übernehmen dürfen." Man wandte sich gegen das, was fremd war, was neu war. Und da stimmte das Volk dann gerne mit ein. Man gründete vielleicht eine Organisation. Sie hieß Pegida, patriotische Europäer gegen die Judaisierung des Abendlandes. Man berief sich darauf, wir sind römische Bürger. In der Tat war Philippi eine römische Kolonie, aber auch Paulus war römischer Bürger. Er kam jedoch gar nicht dazu, das zu sagen, denn er und Silas wurden gefoltert und ins Gefängnis geworfen. Da erzählt Lukas, Moment, das können wir hier sogar mitlesen, wenn ich mich recht entsinne. Noch nicht. Da erzählt Lukas, nachdem man ihnen eine große Zahl von Schlägen gegeben hatte, ließen die Prätoren sie ins Gefängnis werfen und wiesen den Gefängnisaufseher an, sie scharf zu bewachen. Das tat dieser dann auch, er sperrte die beiden in die hinterste Zelle des Gefängnisses und schloss ihre Füße in den Block. Der Wärter sollte sie scharf bewachen. Das tat er nur indirekt. Er sperrte sie in die allerletzte Zelle, die Füße wurden in einen Block gesteckt, so dass sie vollkommen bewegungsunfähig sind. Wie Jupp heute Morgen auch, der kann sich noch mehr bewegen, als die sich bewegen konnten. Du musst nichts machen. Nein, ich meine nur, du konntest nicht aufstehen wegen der Kollekte. Ein Block, können wir machen. Ich glaube, er will das nicht, er mag das wahrscheinlich nicht so. Paulus und Silas wahrscheinlich auch nicht. Es war sehr qualvoll für sie. Sehr bequem war es für den Wärter. Der konnte sich hinlegen und schlafen. Denn er wusste ja, die sitzen im wirklichen Sinne des Wortes so richtig fest. Gegen Mitternacht, erzählt Lukas, beteten Paulus und Silas. Sie priesen Gott mit Lobliedern. und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das Gebäude bis in seine Grundmauern erschüttert wurde. Im selben Augenblick sprangen sämtliche Türen auf und die Ketten aller Gefangenen fielen zu Boden. Der Aufseher fuhr aus dem Schlaf hoch und als er die Türen des Gefängnisses offen stehen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen. Doch Paulus rief so laut er konnte, »Tu dir nichts an, wir sind alle noch hier.« Da ließ der Aufseher Fackeln bringen, stürzte in das Gefängnis und warf sich zitternd vor Paulus und Silas zu Boden. Während er sie dann nach draußen führte, fragte er sie, »Ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde?« Entschuldigung. Sie antworteten, »Glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden, du und alle, die in deinem Haus leben.« Und sie verkündeten ihm und allen, die bei ihm im Haus wohnten, die Botschaft des Herrn. Der Gefängnisaufseher kümmerte sich noch in derselben Stunde, mitten in der Nacht um Paulus und Silas und wusch ihnen das Blut von den Striemen ab. Dann ließ er und alle, die zu ihm gehörten, sich ohne zu zögern taufen. Anschließend führte er die beiden in sein Haus hinauf und ließ eine Mahlzeit für sie zubereiten. Er war überglücklich, dass er mit seinem ganzen Haus zum Glauben an Gott gefunden hatte. Ja, da haben wir diese beiden Männer, die Klaus am Anfang schon erwähnt hat, gefoltert. Das hattest du gesagt, die haben kräftig Hiebe gekriegt. Füße im Block, scharf bewacht oder wie immer man es nennen will. Zeit zum Weinen, Zeit zum Fluchen vielleicht auch. Ich kenne die beiden nicht so. Vielleicht hatten sie das alles schon hinter sich. Lukas schweigt darüber, was in den Stunden bis Mitternacht geschehen ist. Dann beten sie. Sie erleben Gott zuerst nicht in einer Veränderung ihrer Situation, sondern hier und jetzt im Knast. Gott ist nicht nur da, wenn alles schön ist. Er ist auch da, wenn es dir schlecht geht. Das haben sie vielleicht um Mitternacht verstanden. Da können sie sogar Gott loben. Nicht sich, ihre Not, ihre Qual, ihre verlorene Freiheit haben sie im Blick, sondern Gott. Sie loben ihn. Das ist etwas anderes, als Gott um etwas zu bitten. Bittgebet und Anbetung Gottes sind zwei unterschiedliche Dinge. Beide haben ihren Platz. Aber wenn hier steht, dass sie Gott mit Lobliedern preisen, dann beten sie zu diesem Zeitpunkt nicht mehr um Befreiung aus der Not, um Besserung ihrer Situation. Dann haben sie die Größe Gottes erkannt, eines Gottes, der sie auch in dieser Situation hält und ihnen Kraft zum Überleben gibt. Und das war keine Heuchelei. Sie sangen sich nicht in irgendeinen gefühlsduseligen Zustand hinein, sie suchten nicht Gefühlsaufwallungen, um die Wirklichkeit zu vergessen. Das war wohl auch in dem Zustand, in dem sie sich befanden, kaum möglich. Nein, es war ein authentisches Lob Gottes, mitten im tiefsten Leid. Und dann schreibt Lukas, und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. In dieser Umgebung würde man wahrscheinlich eher damit rechnen, dass die Mitgefangenen sie niederbrüllten, dass gehässiges Lachen einsetzt über diese frommen Spinner, die da irgendeinen unbekannten Gott loben, dass gelästert wird. Nein, sie hören zu. Vielleicht spüren sie die Kraft, die in dem Glauben der beiden Männer steckt. Menschen in solchen Situationen wie im Gefängnis haben oft ein ganz genaues Gefühl davon, wie überzeugt jemand wirklich von dem ist, was er tut. Sie wissen, diesen Männern geht es genauso dreckig wie uns. Und doch verzweifeln diese Männer nicht mehr. Vielleicht haben sie auch schon vorher zugehört, als die beiden noch nicht gelobt haben, als sie gebetet haben oder als sie gar nichts oder andere Sachen gesagt haben, als sie sich noch darüber bewusst werden mussten, was ihnen da eigentlich widerfahren war. Aber dann passiert es. Die Erde bebt. Das Gebäude wackelt. Die Türen der Zellen springen auf, alle Ketten, auch die der anderen Gefangenen, fallen zu Boden. Und dann kommt der Wärter mit ins Spiel. Er wurde aus dem Schlaf gerissen. Er hatte sich hingelegt, weil er wusste, die sitzen ja im Block, die können da nicht raus. Und dann sah er nur noch offene Türen. Da war für ihn klar, alle Gefangenen haben die Gelegenheit beim Schopf ergriffen und sind weg. Das hätte normalerweise wohl auch jeder gemacht. Hier war es anders. Dass auch die übrigen Gefangenen nicht weggelaufen waren, können wir nur aus dem Ruf des Paulus, wir sind alle noch hier, erahnen. Was bewegte sie zu bleiben? Hatte sie das Gotteslob von Paulus und Silas so ergriffen, dass sie nicht weg wollten, die Geschehnisse weiterverfolgen wollten? Hatte Paulus etwas zu ihnen gesagt? Das alles wird uns nicht verraten. Können wir darüber nachdenken, aber wissen können wir es nicht. Aber Paulus und Silas, sie sitzen zu Unrecht im Gefängnis. Was Paulus im Übrigen dann auch am nächsten Tage klarstellen wird. Da kommen nämlich Gerichtsdiener im Auftrag des Stadtoberen und teilen dem Wärter mit, er solle die beiden freilassen. Aber Paulus sagt, nee, so sang- und klanglos werde ich hier nicht verschwinden. Ich bin ein römischer Bürger, ich habe Rechte. Und er wird rehabilitiert, nachdem er den Mund aufgemacht hat. Aber er kann in der Nacht nicht wissen, dass alles so positiv verlaufen wird. Und trotzdem bleibt er. Genauso wie der Gefängniswärter, von dem erzählt wurde, dass er sich das Leben nehmen will, ahnt Paulus, dass eine Flucht der Gefangenen diesem Mann wohl die Todesstrafe inklusive Folterungen einbringen könnte. Für den Wärter scheint klar, dass keiner so dumm ist, da zu bleiben. Den vermeintlichen Fakten will er sich nicht mehr stellen. Lieber direkt tot, als noch vorher gefoltert werden, denkt er wohl. Und diejenigen, die er brutal bewegungslos gemacht hat, in die hinterste Zelle gesperrt hat, die ihm nun wirklich überhaupt nichts zu verdanken haben, diejenigen, die er wie Dreck behandelt hat, denen er nur Verachtung entgegenbrachte, vielleicht weil sie seiner Sichtweise nach aus irgend so einem asiatischen Drecksloch stammten, die bleiben einfach da und retten sein Leben. Sie verzichten auf Freiheit, damit er leben kann. Das kennt er in seiner Welt nicht. Und er fragt, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Vielleicht steht hinter dieser Frage wirklich die Frage nach Gott. Vielleicht fragt er auch einfach nach irgendeiner Dienstleistung für diese Männer, deren Glauben er ja eigentlich gar nicht kennen kann. Nicht einmal von ihrem Lobpreiskonzert hat er ja was mitbekommen. Er ist ja erst aufgewacht, als die Erde bebte. Die Antwort der beiden weist ihn allerdings dann ganz eindeutig auf Jesus hin. Er ist der, der dich rettet. Und alle, die in deinem Haus leben. Der Begriff Haus im griechischen Oikos bezieht sich auf die erwachsenen Bewohner eines Haushaltes, inklusive der Angestellten oder auch Sklaven, wenn dort welche waren. Kinder werden zum Beispiel im 1. Timotheusbrief Kapitel 3 zusätzlich erwähnt. Das Haus, also die erwachsenen Bewohner und die Kinder, heißt es dort. Paulus richtet sich also an diejenigen, die verstehen können, was er nun zu sagen hat. Und die Entscheidung treffen können, diese gute Nachricht anzunehmen. Sie verkündeten ihm und allen, die bei ihm im Haus wohnten oder seinem Haus, die Botschaft des Herrn. Das reicht aus. Eine kurze Erklärung des christlichen Glaubens, der guten Nachricht von Jesus. Es geht nicht darum, dass sie jetzt schon alle Feinheiten christlicher Dogmatik verstehen. Angefangen von der Dreieinigkeit bis vielleicht hin zu irgendwelchen komplizierten Endzeittheorien. Und hier sind keine Juden, die mit dem Alten Testament groß geworden sind. Auch keine sogenannten gottesfürchtigen Heiden, die dem jüdischen Glauben an den einen Gott nahestanden. Hier sind Menschen, für die all das, was Paulus und Silas erzählen, eine neue Welt erschließt. Die kannten noch gar nichts. Aber es reichte aus, dass sie glauben konnten an den Herrn, den Paulus und Silas ihnen vorstellten. Mich erinnert das ein bisschen an meinen Konfirmationsvers. Ja, ich habe mal zu einer anderen Kirche gehört, da wurde man konfirmiert. Warum ich damals als jemand, der mit vielen Dingen überhaupt nicht vertraut war, mir diesen Vers selber ausgesucht hat, weiß ich heute nicht mehr. Der Pfarrer guckte mich auch ganz komisch an, als ich das sagte. Er steht im Römerbrief, da heißt es, Kapitel 1, Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Der Mann, der noch Stunden vorher die bereits Gefolterten durch den Block, in den er ihre Füße sperrte, weiter folterte, hatte von diesen Menschen gehört, was sie glauben. Sie hatten sich nicht geschämt, zu beten, zu lobpreisen, und sie schämten sich auch nicht, jetzt diesen Leuten, denen dieser Glaube vollkommen fremd und neu war, davon zu erzählen, was für sie das Evangelium, und das heißt ja nichts anderes als gute Nachricht, ist. Er hörte, was sie sagten, aber nun nimmt er sie, nachdem er gehört hat, zur Seite, wäscht ihnen das Blut von den durch die Folter entstandenen Striemen ab, das war noch an ihnen, aus der Zeit vor der Zeit im Knast. Und er lässt sich taufen, wie die anderen, die durch Paulus und Silas den christlichen Glauben kennenlernten. So erzählt Lukas das. So war das Umfeld. Vielleicht sagen manche, Mensch, schönes Ereignis. Naja, Klaus, ob es ein Krimi ist, weiß ich nicht, aber klingt auf jeden Fall irgendwie interessant. Aber es ist mehr. Es zeigt uns etwas darüber, wie Menschen Christen werden, die dem christlichen Glauben fernstehen. Was ist mit diesem Mann geschehen? Als er Paulus und Silas wegsperrt, sind es für ihn einfach gefährliche Gefangene. Ein menschliches Interesse daran, wer sie sind und was sie glauben, hat er wohl nicht. Er will seine Ruhe. Er möchte schlafen gehen und die beiden in Sicherheit, in Anführungsstrichen, wissen. Die Wende scheint dazu geschehen, als er entdeckt, dass die Gefangenen nicht weggelaufen sind. Da, wo er Menschen verachtet und sogar quält, beachten und achten diese Menschen auf einmal ihn. Im Vordergrund steht für sie trotz allem nicht ihr persönliches Wohlergehen, sprich, wir hauen schnell ab, ihre persönliche Sicherheit, sondern er. Er merkt, hier begegnet mir etwas, was ich nicht kenne. Nun will ich ganz bestimmt nicht behaupten, dass dieses Verhalten, das den anderen wahrnimmt, ihm Achtung und Wertschätzung entgegenbringt, nur bei Christen vorzufinden sei. Manchmal ist das ja auch genau da nicht der Fall. Mich hat dieser Text aber herausgefordert, einmal darüber nachzudenken, was mir wichtig ist, wie ich mich verhalten würde. Wie verhalte ich mich in schwierigen Situationen? Auch Paulus und Silas haben sicherlich an ihrer Lage zu knacken. Sie haben Gott nicht bei der Ankunft im Gefängnis gelobt. Sie sind nicht Loblieder singend in den Knast reingeholt worden und haben nicht ihre Freude darüber, dass sie nun in der hintersten Zelle in einen Block gesperrt werden, zum Ausdruck gebracht. Nein, sie brauchten Zeit. Und dann haben sie sich entschlossen zu beten, alles, was in ihnen vorging, Gott zu bringen. Und das ist das Beste, was ich tun kann. Ich brauche bei Gott nicht mit meinen Gedanken und Gefühlen hinter dem Berg zu halten. Ich darf alles ihm gegenüber aussprechen. Und mir geht es oft so, dass mir, während ich Gott mein Herz ausschütte, vieles bewusster wird, vieles klarer vor Augen steht. Manchmal auch, dass ich Menschen auf einmal anders sehe. Vielleicht ging es Paulus und Silas auch so. Deswegen konnten sie irgendwann Gott loben. Aus dieser Schilderung sehe ich auch, dass du und ich uns Zeit gönnen dürfen, eine Situation erst einmal mit Gott durchzusprechen. Dass es nicht schlimm ist, wenn uns nicht danach ist, Gott zu loben. Wenn wir mit Gott reden, auch darüber, dann kann das kommen. Aber ich nehme auch wahr, dass Lob Gottes nicht etwas ist, das dann dran ist, wenn alles gut ist. So wie in Psalm 23, dem berühmten Psalm, den manche von uns mal auswendig gelernt haben, der Psalmist erfährt, dass Gott auch im finsteren Tal bei ihm ist. So dürfen wir auch wissen, dass wir dann, wenn alles dunkel erscheint, Gott noch lange nicht los sind. Er ist da und er will für dich und für mich sorgen. Echtes Lob Gottes ist nichts Erzwungenes. Gott lässt uns Zeit, bis unser Herz ihn loben kann. Und noch einmal, er ist dir genauso nahe, wenn das gerade nicht der Fall ist. Er ist dir gnädig. Er erwartet von dir nichts, was du nicht kannst. Und er erwartet von dir erst recht nicht, dass du fröhlich tust, wenn du es nicht bist. Es mag Menschen, manchmal auch Christen geben, die solche Erwartungen haben. Lass dir nicht einreden, dass du dir Dinge schön reden musst, damit sie besser werden. Sei ehrlich, authentisch, dir selber und Gott gegenüber. Rede mit ihm. Bring deine Klagen vor ihn, deinen Schmerz, deine Verzweiflung. Und lies mal in den Psalmen. 150 Kapitel, aber manche kurz. Naja, 119 ist besonders lang, aber dafür gibt's dann auch ganz kurze. In den meisten Psalmen, in denen geklagt wird, begreift der Beter irgendwann, dass Gott ihn auch darin nicht allein lässt, zuhört und neue Hoffnung schenkt. Lerne beten, und dann wirst du auch lernen zu loben. Und lerne etwas über dein Verhalten gegenüber anderen. Ja, wir müssen uns selber achten. Ja, es ist sehr, sehr gut, sich auch Zeit für sich selbst zu nehmen. Aber es gibt eben auch Zeiten, wo andere uns brauchen. Wenn ich mich nur um mich selber drehe, dann werde ich bald sehr einsam sein. Paulus und Silas flohen nicht. Sie blieben in dem unschönen Gefängnis und damit auch in Unsicherheit. Die Menschen waren ihnen wichtig, auch dieser Gefängniswärter. Es geht nicht darum, alle Not, alles Leid dieser Welt auf uns zu nehmen. Aber es ist gut wahrzunehmen, dass der, der diese Welt geschaffen hat und zusammenhält, mit dir und mir auch etwas anfangen kann. Gott kann dich gebrauchen, um ein bisschen von seiner Liebe in diese Welt hineinzutragen. Vielleicht nicht zu einem Gefängniswärter. Da haben die wenigsten von uns was mit zu tun. Ich habe einen, der wohnt schräg gegenüber. Also richtig wohnen, wir sind nicht im Gefängnis. Aber vielleicht hast du andere. Eine kranke Nachbarin. Der Arbeitskollege mit dem Alkoholproblem. Die Familie, die vor dem Krieg in der Heimat geflohen ist und hier Hilfe braucht. Die Sprache lernen muss. Sich nicht zurechtfindet mit dem, wie das hier im bürokratischen Deutschland geht. Oder zu der Schwester in der Gemeinde, die alles nur noch negativ sieht. Zu dem Bruder in der Gemeinde, der nicht versteht, dass Gott ihn auch dann noch liebt, wenn er versagt hat. Zu dem Menschen, der aller Welt zeigen muss, wie toll er ist, aber eigentlich nur geliebt und wertgeschätzt werden will. Das taten Paulus und Silas. Gott liebte durch sie diesen egoistischen und grausam scheinenden Menschen. Und er veränderte sich. Ob er jemals vorher einen Gefangenen gewaschen hat? Ob er jemals mit Gefangenen gegessen hat? Er wollte nun einen anderen Weg gehen. Er und alle entscheidungsfähigen Menschen in seinem Haushalt wollten mit Jesus leben. Und weil es gut ist, das nicht nur innerlich zu fühlen, sondern öffentlich zu machen, ließen sie sich taufen. Den sichtbaren Schritt in ein neues Leben hinein. So erlaubten sie Gott ihnen zu sagen, du bist mein Kind, du gehörst zu mir. So bekannten sie Gott, ich will dein Kind sein, ich will zu dir gehören. Durch das gemeinsame Essen mit Paulus und Silas, den einzigen Christen, die sie damals kannten, wurde ihre Zusammengehörigkeit sichtbar, gemeinsam in Gottes Familie. Gott verändert Menschen. Lasst uns unser Leben, unsere Gedanken und Gefühle mit ihm besprechen. Wir werden seine Größe mehr und mehr erkennen. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du da bist für uns. Auch dann, wenn es uns gar nicht gut geht. Auch dann, wenn Dinge schieflaufen. Auch dann, wenn andere uns Unrecht zugefügt haben. Danke, dass du auch dann da bist, dass du uns hältst, dass wir wissen dürfen, egal wie es in uns, egal wie es um uns aussieht, du bist da, du siehst uns und wir sind nicht ohne dich. Danke dafür. Amen.